Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community. Liebe Leute, it's Monday und damit natürlich wieder Zeit für eine neue Folge von Betting Billions. Mein Name ist Philipp Habdank und heute geht es bei uns um Mutares. Also es ist eine der wenigen deutschen Beteiligungsgesellschaften, die börsennotiert ist und gleichzeitig noch auf Restrukturierungsfälle spezialisiert ist. Eigentlich lief es an der Börse für Mutares ganz gut. Ich glaube, im April kratzte der Aktienkurs sogar am Allzeithoch. Doch seitdem geht es leider aus Mutares Sicht bergab, was sicherlich auch, also zumindest aktienkurstechnisch, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass sie von Gotham City Research einer Shortsell-Attacke ausgesetzt waren, schrägstrich sind, die Ende September gestartet wurde. Heißt, Gotham hat ein Research-Papier veröffentlicht, was sehr scharfe Kritik übt am Geschäftsmodell von Mutares und gleichzeitig auf einen fallenden Aktienkurs gewettet. Soweit so Kapitalismus, sagt jetzt vielleicht der eine oder andere von euch. Für unseren Private Markets Podcast ist das trotzdem sehr spannend, weil das für mich gleich mehrere Fragen aufwirft. Nämlich A, ist denn die Börse für Beteiligungsgesellschaften die richtige Rechtsform, speziell für Turnaround-Investoren? B, wie sauber sind denn die Geschäftsmodelle der Turnaround-Investoren, die da angegriffen werden von den Shortsellern? Denn Mutares ist da nicht das erste Ziel, auch der deutsche Wettbewerber Aurelius wurde 2017 ebenfalls von Gotham schon mal angegangen. Und die dritte Frage C, machen denn börsennotierte Turnaround-Investoren irgendwas grundlegend anders als ein Restrukturierungsfonds, der nicht an der Börse ist, sondern private? Viele Fragen, die mir heute jemand beantwortet, der da gerade mittendrin ist und parallel auch noch ein Portfoliounternehmen versucht, an die Börse zu bringen. Der Chief Investment Officer von Mutares ist mir heute zugeschaltet. Darum herzlich willkommen bei Betting Billions, Johannes Laumann.
Hallo, danke für die Einladung.
Du siehst erstaunlich entspannt aus für das, was bei euch gerade los ist.
Bin ich auch. Ich glaube, dass natürlich ist gerade viel los, aber man wächst mit den Aufgaben.
Reden wir gleich drüber, was für Aufgaben das denn genau sind. Aber wie immer, ein bisschen um warm zu werden bei Betting Billions, zwei ein bisschen persönlichere Fragen. Verrat uns doch mal was über dich, was man noch nicht weiß. Also man kennt dich ja als den CIO von Mutares, als Energiebündel. Was weiß man über dich denn nicht, was man wissen sollte?
Was weiß man nicht? Ich glaube, eines meiner, ein gut gehütetes Geheimnis, was allerdings zu viel Frotzelei in meinem engsten Freundeskreis führt. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich im Fitnessstudio angemeldet bin und ich glaube, ich war noch nie da.
Ja, das ist auch mein ehrliches Guilty Pleasure und spannender als die üblichen Antworten, die wir hier bekommen, denn die meisten unserer Gäste haben Philosophie studiert. Das ist dein Fun Fact natürlich jetzt mal ein bisschen spannend. Und die zweite Frage, wie würdest du denn eine Milliarde investieren? Wir sind ja hier bei Betting Billions, wenn du sie zur Verfügung hast, ohne Restriktion.
Spannende Frage. Ich glaube, ich würde als Papa, glaube ich, einen Teil sehr konservativ investieren, um dann auch ein gewisses Maß auch noch weitergeben zu können. Ich würde allerdings, glaube ich, einen Großteil sehr risikoaffin investieren, weil ich das als Typ bin. Und würde tatsächlich auch aus von meinem Hintergrund, ich bin Christ, ich würde auch einen Teil quasi dazu versuchen zu investieren und beizutragen, dass die Welt friedlicher, besser, nachhaltiger wird.
Einer unserer Gäste wollte sich ein Skigebiet kaufen, auch irgendwie so ein privates Hobby, was du mit einer Milliarde verwirklichen würdest?
Ich glaube, ich würde auf der Hütte auf den Typen warten.
Okay. Ja, Welt verbessern ist ein großes Ziel. Mutares, wenn ich das jetzt mal übertrage, versucht Firmen zu verbessern, denen es nicht so gut geht. Beziehungsweise das Turnaround Investor ist ja das der Claim, mit dem man rausgeht. Aktuell, das ist relativ frisch, bringt ihr gerade eine Firma an die Börse oder versucht es aus eurem Portfolio, Steyr Motors. Ein Motorenbauer, dessen Kunden vor allem in der Rüstungsindustrie sind. Wirklich viele Infos dazu habt ihr bislang aber nicht rausgegeben, wie ich finde. Also gerade so mit Blick auf Emissionserlös, Bewertung. Was wollt ihr denn damit an der Börse erzielen mit der Geschichte?
Das wird alles kommen Anfang nächster Woche. Vielleicht ganz kurz zur Steyr Motors. Ich glaube, die Bewertung ist jetzt natürlich schwierig für mich, eine Zahl zu nennen, logischerweise, wie ihr euch vorstellen könnt. Die Steyr Motors macht ein EBIT von ungefähr 10 Millionen mit rasantem Wachstum. Ja, weil einfach, wir haben die Firma Ende 22 gekauft. Die Auftragsbücher sind voll und das sind natürlich auch Auftragsbücher, die über Jahre belastbar sind, ja, logischerweise. Und wir planen dort auch mit einem signifikanten Wachstum, wo wir relativ gesichert auch in den nächsten 3 Jahren schon vorausblicken, was ungefähr bei größer 50% pro Jahr liegt, sowohl in der Topline als auch dann definitiv in der Bottomline, haben dort große Pläne, was weiteres Wachstum angeht oder Wachstum Acceleration. Gerade auch die Märkte in Asien, USA, sehr interessant. Als wir es übernommen haben, war es noch sehr Europa fokussiert. Wir haben von Thales gekauft, da war sehr viel Inhouse bei Thales und sind jetzt quasi überall mit dabei mit unseren Spezialmotoren, die gerade auch in der Rüstungsindustrie jetzt nachgefragt werden.
Mhm. Prognostiziertes EBIT für dieses Jahr von rund 10 Millionen, glaube ich, hast du gesagt. So, dann ist es ja ein Asset, was durch Rüstungsindustrie gerade branchentechnisch leider, muss man ja sagen, Sonderkonjunktur hat. Gleichzeitig ist es aber ja auch ein Asset, was so ein bisschen aus der Turnaround oder aus der Restaurierungsecke kommt. Aufschlag, Abschlag. Wäre jetzt mal so ein EBIT-Multiple von 6, also deutlich zu niedrig oder kommt man da ungefähr hin?
Deutlich zu niedrig.
Deutlich zu niedrig. Also sind wir da zweistellig.
Habe ich schon mehr Sympathien für.
Okay, also das heißt, wir sind dann da bei über 70 Millionen Bewertungen, so eher so Richtung dreistellige Bewertung, wenn ich das jetzt mal ableite. Okay, ihr schreibt, dass ihr parallel auch einen Verkauf geprüft habt, dann euch jetzt aber trotzdem für die Börse entscheidet. Warum für die Börse und gegen den Verkauf?
Wie ich vorhin sagte, hat dieses Unternehmen sehr viel Potenzial nach vorne raus. Ja? Und im Sinne von Auftragsbücher sind voll. Logischerweise, wenn man über die Rüstungskunden spricht, die machen natürlich nicht die Bestellung einen Motor jetzt und einen Motor morgen und einen Motor nächstes Jahr, sondern es gibt Rahmenverträge beziehungsweise Großauftrag, wo dann die Abrufe über Jahre gestaffelt sind. Und in einem sogenannten Trade Sale kriegst du natürlich die künftigen Erträge sehr viel schlechter abgebildet als in einer Bewertung an der Börse. Und wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir gucken uns mal an ein Trade Sale, also quasi ein Dual Track gemacht, ein Trade Sale und
Trade Sale bedeutet aber, ihr hättet, wenn dann, an einen strategischen Investor verkauft, genau, und nicht an einen Finanzinvestor.
Genau. Okay. Genau. Also Trade Sale bedeutet, man verkauft einfach die 1:1 seine Anteile, aber tatsächlich in dem Verkaufsprozess, den wir parallel geführt haben mit Investoren, haben wir nur mit Strategen gesprochen. Mhm. Und auch nur von Strategen das Interesse dann gehabt und haben auch einen Trade Sale oder eine Möglichkeit eines Verkaufs auf dem Tisch. Glauben aber, dass für Mutares, für die Value Creation von uns und auch für unser Shareholder Value, wir quasi ein deutliches Upside an der Börse haben, weil wir dann eben künftig von den Gewinnen aus der Steyr Motors profitieren können und jetzt nicht quasi mit einem Abschlag diese zukünftigen Gewinne in einem Trade Sale realisieren werden. Aber ja, wir haben beide Linien verfolgt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass eine Notierung für uns als Mutares mehr Wert hat als ein Trade Sale.
Was mich ein bisschen gewundert hat, ihr macht aber kein öffentliches Angebot, sondern an ausgewählte Investoren, wie es, glaube ich, hieß, was dann ja am Ende weniger transparent ist. Warum macht ihr das nur an ausgewählte Investoren und nicht in Form von einem transparenten öffentlichen Börsengang?
Das Ziel ist erstmal, gewisse Ankerinvestoren zu gewinnen, um eine gewisse institutionelle Basis zu haben und dann über weitere Kapitalerhöhungen auch den Retailmarkt anzusprechen.
Okay. Kannst du sagen, was das für Investoren sind, die da jetzt erstmal im Spiel sind?
Family Offices, institutionelle, die im Small-Mid-Cap-Bereich investieren. Im Wesentlichen aus der Dachregion.
Hm. Ihr schreibt dann ja auch in der Mitteilung operativer Turnaround von der Firma und alles. Wie viel habt ihr denn da wirklich strukturell verändert? Vor allem, ihr habt das ja erst Ende 22 gekauft. So Anfang 22 war der Kriegsausbruch in der Ukraine. Seitdem ging die Sonderkonjunktur, sage ich jetzt mal, für die gesamte Rüstungsindustrie los. Also wie viel wirklich richtigen Turnaround habt ihr da gemacht und wie viel von der Ergebniswende ist jetzt einfach nur marktgeschuldet, sage ich mal, in der Zeit, kurzen Zeit vor allem?
Ich glaube, und wir haben einen sehr guten Turnaround gemacht. Ja, wir haben Prozesse verschlankt, wir haben die Mannschaft richtig aufgestellt, wir haben Zöpfe abgeschnitten und wir haben uns auf das fokussiert, wo wir glauben, dass die Firma am besten ist. So. Und ich glaube auch, ohne die Sonderkonjunktur wäre die Firma sehr profitabel. Oder nicht? Ich glaube, ich bin mir sicher, dass es so ist. Natürlich hat die Sonderkonjunktur, hilft uns in den Folgejahren. Die Firma, wie sie jetzt ist, glaube ich, hätten wir auch so aufgestellt gebracht, ja, ohne Sonderkonjunktur. Nur hilft die Sonderkonjunktur natürlich jetzt im Wachstum in der Topline, logischerweise. Ja, wir haben die restrukturiert auf dem Level, auf dem sie umsatzseitig war. Ja, man muss auch bedenken, man kriegt ja jetzt nicht von unseren Kunden einen Auftrag, ja, und morgen musst du den Motor liefern zwischen Auftragseingang und tatsächlich dann der Verumsetzung, gehen ja ein paar Monate ins Land. Und deswegen, so wie die Gesellschaft Stand 2024 ist, hätten wir sie, glaube ich, auch aufgestellt ohne Sonderkonjunktur. Alles, was jetzt 25, 26, 27 kommt, diesen wahnsinnigen Hebel, den man in Umsatz und Ergebnis hat, das kann man schon der Sonderkonjunktur zusprechen.
Mhm. War ja sicherlich auch, da ihr ja nach dem Kriegsausbruch das Ding gekauft habt, sicherlich auch ein Teil der Investment-These, dass das so passieren wird. Also würde mich wundern, wenn nicht.
Wir hatten eine gewisse Idee.
Dass ihr das aber jetzt dann doch schon relativ schnell wieder an die Börse bringt, hängt das auch damit zusammen mit der Short-Sell-Attacke, die jetzt gegen euch gefahren wurde, dass man ein bisschen Druck hat und zeigen will, hier schnell Exit, es funktioniert?
Nein. Also der Verkaufsprozess ist lange vor der Short-Sell-Attacke gestartet worden. Wir haben die Entscheidung des Verkaufs dieser Gesellschaft, die fiel noch im ersten Halbjahr.
Im ersten Halbjahr 24 jetzt?
24. Und es war auch tatsächlich, vielleicht kann ich das noch ergänzen, es war auch tatsächlich in unserem Investment Ratio im Jahr 2022, war auch die Idee, die Gesellschaft sehr schnell zu restrukturieren, weil wir haben offensichtliche Potenziale der operativen Art gesehen, ja. Und dann für das weitere Wachstum auch relativ schnell wieder zu veräußern. Also es war, wir haben ja oftmals so ein Ratio, wo wir sagen, wie lange halten wir eine Gesellschaft? 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre. Und die Steuerzelte zu der Gesellschaft, wo wir gesagt haben, in dem Bereich, wir können die Restrukturierung machen, wir können das organische Wachstum machen, ein bisschen. Es wird schwierig sein, Add-ons dazu zu kaufen, die Gesellschaft anorganisch wachsen zu lassen. Und um das richtig groß rauszubringen, braucht es relativ zügig dann auch entweder einen Strategen oder zusätzliches Kapital, um das dann zu finanzieren. Mhm. Also das war schon Teil der Ratio.
Mhm. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen genauer über die Short-Seller-Attacke sprechen von Gotham City. Es sind ja ein Sammelsurium an Vorwürfen, die da in dem Paper aufgebracht werden. Ich habe mir jetzt mal so ein paar rausgepickt, die kontroversesten oder spannendsten, also aus meiner Sicht finde. Vielleicht mal so zum Start eher was von den leichteren Punkten. Die werfen euch ja vor, dass ihr sehr viel Gewinne aus so Gebühren und Beratungsdienstleistungen zieht, die ihr euren Portfolio-Companies in Rechnung stellt. Ist das überproportional im Vergleich zu anderen Turnaround-Investoren oder was sagst du zu dem Punkt?
Also unser Ansatz, unser Geschäftsmodell beruht ja darauf, dass wir mit eigenen Leuten die Firma wieder drehen. Einfach. Ja, wir kaufen eine Firma, die ist Schrott, und mit eigenen Leuten wollen wir die wieder zum Diamanten machen. So. Das sind meistens Ausgliederungen aus Konzernen, und typischerweise hast du in diesen Gesellschaften, die wir haben, denen geht es ja offensichtlich nicht gut, sonst würden die den ja dann uns verkaufen. Ja, also die Sternstunden innerhalb der Gesellschaften verkaufen die ja nicht an uns. So, das sind Gesellschaften, denen geht's nicht gut. Da sind meistens dann, was macht ein Konzern, wenn so eine Gesellschaft nicht gut geht? Er holt sich irgendeinen Berater rein. Ob das dann ein Alex Partner ist, ob das Boston Consulting ist, die Roland Bergers dieser Welt. Die sind dann da drin und versuchen das Ding als Berater zu restrukturieren. Nichts anderes tun wir, ja, nur dass die Berater von der Mutares KGaA kommen also von der Holding oben da angestellt sind und in die Portfolios gehen. Die ersetzen mehr oder weniger den externen Berater. Ja? Und die Gebühren, die wir da rechnen, die sind arms length, die sind mehr oder weniger genau die, die externe Berater auch verlangen würden. Ja? Andere Investoren, egal ob das Wachstums- oder Turnaround-Investoren sind, haben diese Consulting Force nicht, ja? Diese Beratungsmannschaft. Die nehmen sich dann halt Alex Alvarez, Roland Berger, die sich das zum Geschäftsmodell gemacht haben, genau solche Beratungen durchzuführen. So. Und ich glaube, die werden auch bezahlt.
Davon gehe ich aus. Wie viel, kannst du vielleicht sagen, wie viel diese Art von Einnahmen auf der Holding-Ebene bei euch so, wie viel die von eurem Gewinn ausmachen so im Jahr?
Also die Einnahmenseite, die Umsetzung sind ungefähr 100 Millionen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass da etwa ein Gewinn von 30, ein bisschen größer als 30 Millionen. Mhm. 30-40% gibt. Mhm.
Der zweite Vorwurf, da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen tiefer einsteigen und auch ein bisschen genauer erklären. Das ist die ganze Geschichte mit dem Badwill. Mhm. Also Badwill heißt ja, dass man eine Firma im Prinzip günstiger kauft, als sie am Markt tatsächlich wert ist. So, und die Differenz nennt man ja den Badwill. Da ist der Vorwurf von den Shortsellern, dass ihr über diesen Badwill, der bilanztechnisch, wenn ich es richtig verstanden habe, als Ertrag verbucht wird, dass ihr über diesen Badwill quasi künstlich eure Gewinne nach oben jazzt. So mal vielleicht in hoffentlich verständlichen Worten das, was da in dem Paper steht. Da müssen wir mal drüber sprechen. Also A, interessiert mich natürlich deine Stellungnahme dazu, was du zu dem Vorwurf hältst mit dem Gewinnjazzen. Und B, müssen wir dann mal genauer erklären, wie denn bei euch Badwill entsteht und so weiter und so fort. Also vielleicht fangen wir mal damit an. Also
ich glaube, wir fangen mal hinten an.
Genau. Wie entsteht denn bei euch der Badwill? Wie erklärt sich das?
Genau, weil vielleicht so ganz aufgepasst in der BWL-Vorlesung haben die Jungs, hat Batman und Robin da nicht. Also, der Badwill ist ja eine Größe, die sagt, was ist der Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und den Assets, sprich dem Eigenkapital, das du kaufst. So. Wenn das Eigenkapital größer als dein Kaufpreis ist, ist ein Badwill. Dieser Badwill entsteht auf Konzernebene, Mutares Konzern. Was gelistet ist in Frankfurt, ist eine Holding. Auf der Holding-Ebene entsteht kein Badwill. Weil auf Holding-Ebene bilanzierst du immer mit den Anschaffungskosten. Es entsteht an der börsennotierten Gesellschaft, der Mutares KGaA, kein Badwill. Im Konzernabschluss entsteht ein Badwill, weil wir natürlich, keine Ahnung, wir zahlen einen Euro und kriegen 10 Millionen Assets dafür. Hast du 10 Millionen Badwill, den du über Laufzeit abschreiben musst. Aber auf der Mutares-Holding-Ebene, ja, da wo wir über 100x Millionen Gewinn ausweisen, ist nicht ein einziger Cent dem Badwill geschuldet. Das entsteht nur auf Konzernebene. Von daher die Aussage, wir blasen unsere Holding-Ergebnisse durch Badwill auf, ist schlicht und ergreifend falsch.
Und also so ein Badwill, den erklärt man ja dann entweder darüber, dass sich die zukünftigen Erfolgsaussichten verschlechtern oder dass man einen sogenannten Lucky Buy hat, also dass man eine Firma günstiger kauft, als sie tatsächlich wert ist. So die Turnaround-Investoren, also ihr, bei euch ist es ja im Prinzip immer der Lucky Buy der Case, richtig?
Es gibt auch Unlucky Buys, aber am Ende ist es so, dass die Entscheidung, die wir treffen, eine Firma zu kaufen, heißt, wie viel Geld benötigen wir, wie viel Assets benötigen wir, um den Turnaround zu schaffen. Ja? Der Badwill an Tag 1 ist natürlich sehr hoch, weil du eine Firma kaufst, die ja verlustträchtig ist. Ja, wir kaufen eine Firma, die macht, keine Ahnung, 30 Millionen Verlust. Dann hast du an Tag 1 zwar, keine Ahnung, 100 Millionen Assets erworben für einen Euro, aber die Firma verliert ja 30 Millionen im Jahr oder 35. So. Und nach vorne raus schreibst du dann eben den Badwill ab. Ja? Im Konzern. Das Konzernergebnis hat aber ja null Auswirkung. Weder auf die Dividendenfähigkeit der Holding, noch auf den Cashflow der Holding, noch auf das Ergebnis der Holding. Noch auf das Eigenkapital, noch auf irgendwas. Also die Mutares Holding, wo all unsere Mitarbeiter, die Berater angestellt sind, mein M&A-Team, meine Buchhaltung, meine Assistenz, wo die alle angestellt sind. Da der Bad Will gar nichts mit zu tun.
Und die Aktionäre am Ende, für die ist der Bad Will dann relevant? Auch nicht?
0,0.
Für wen ist denn der Bad Will dann bei euch relevant?
Für niemand. Für niemand. Also keiner ist incentiviert auf den Bad Will. Der Bad Will ist eine buchhalterische Größe, die man machen muss in einem Konzernabschluss, wenn man Assets günstiger erwirbt. Ist wie ein Goodwill, der umgekehrte Fall. Wenn du für eine Firma, die 10 Millionen Equity hat, 100 bezahlst, hast du 90 Goodwill bezahlt. Mhm. So, wenn du für eine Firma, die 100 Equity hat, 10 bezahlst, hast du 90 Badwill.
Und ob es dann tatsächlich am Ende wirklich ein Lucky Buy war, sieht man dann ja, oder löst sich eigentlich dann erst beim tatsächlichen Exit auf.
Korrekt.
Das heißt, ein Lucky Buy war es dann, wenn der Verkaufspreis höher ist als der bilanzierte Badwill oder einfach nur höher als das, was man für die Firma bezahlt hat?
Wir sehen das viel einfacher, wenn wir am Ende Geld verdient haben und unser Ziel ist, 7 bis 10 Mal Kohle zu machen.
Okay, verstehe. Der zweite Punkt, auf den ich noch ein bisschen genauer eingehen möchte, ist das Thema Verschuldung, Leverage, also Fremdkapitaleinsatz im Prinzip. Also ihr habt ja als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft auch Anleihen draußen am Markt, ich glaube 2 Stück. Und der Vorwurf von den Shortsellern ist da ja, dass ihr damit A, Firmen finanziert oder Firmen kauft und B, eure Dividendenzahlungen nicht nur daraus bedient, sondern da ist es sogar der Vorwurf, geht ja dahingehend, dass man sagt, ihr braucht dieses Fremdkapital, um Dividenden zahlen zu können. Was sagst du dazu?
Also vielleicht zweigeteilte Antworten. Und ich fange mal von der wichtigsten Größe an, weil das ist aus meiner Sicht natürlich auch eine falsche Darstellung. Wir haben in den letzten, es ist noch Oktober, in den letzten 12 Monaten haben wir beispielsweise Exits gemacht von SMP und von Frigo Scania. Beide gaben Exit-Erlöse von über 200 Millionen zusammen. Ja, also addiert Exit-Erlöse von über 200 Millionen, alleine von den Exits von SMP und Frigo Scania. Mhm. Wir haben im selben Zeitraum, glaube ich, 45 Millionen Euro Dividende bezahlt. Das heißt, wenn ich mathematisch nicht ganz falsch liege, kann man aus 200 Millionen 45 Millionen ausschütten.
Ja, das kann man. Also ich habe jetzt aber noch mal eine ganz konkrete Frage, weil die Anleihebedingungen, Verwendungszweck sind da ja, glaube ich, allgemeine Geschäftszwecke oder wie auch immer, das ist ja alles sehr vage. Deswegen, habt ihr schon mal Gelder aus der Anleihe benutzt, um Dividende zu zahlen, ja oder nein?
Die Gelder der Anleihe sind ja nicht zweckgebunden. Das heißt natürlich, am Ende geht es alles auf ein Konto und am Ende zahlen wir von einem Konto Dividende. Ja? Und da kommen auch die Exit-Erlöse rein. Am Ende des Tages haben wir eine Anleihe gemacht, um unsere Strategie zu verfolgen, zu wachsen, unseren Footprint zu globalisieren und speziell im Automotive-Bereich eine Größe zu erreichen, dass wir, wie soll ich sagen, manövrierfähig überhaupt sind und in gewisser Art und Weise auch eine Last-Man-Standing-Strategie zu fahren. Wir haben dort Gruppen gebildet mit Amaneos und mit Ferrall United, die Geld gekostet haben, auch viel Geld gekostet haben. Wir glauben aber...
Im Sinne von Kaufpreis und nicht...
Kaufpreis ist das eine, aber auch im Sinne von Finanzierung. Ja? Du bist in der Situation, du kaufst ein Auto-Asset, jetzt gehen die Abrufe runter, ja? Das ist mit geplant. Wir decken aber ab und gewinnen extrem viele Neuaufträge. Um diese Neuaufträge abwickeln zu können, musst du in Vorfinanzierung gehen. Du musst Toolings kaufen, du musst Montagetische beschaffen, du musst irgendwelche Aufhängungen machen, du musst Tests fahren, du musst Prototypen bauen und. Und das heißt, du investierst in die Gesellschaften. So, und das haben wir getan und haben heute mit Amaneos und mit Ferrall 2 Gruppen über 1 Milliarde im Umsatz, wo wir davon ausgehen, dass wir unser Investment, das wir darin getätigt haben, auch zu einem sehr vernünftigen Multiple wieder zurückkriegen. Aber ja, es gibt erstmal Investments da rein in die Gesellschaften. Zweitens, in Transaktionen werden wir öfters auch gezwungen, Investments zu machen. Im Sinne von, auf Englisch nennt man das gerne so Skin in the Game. Ja? Also der Verkäufer sagt, wir verkaufen dir die Firma für 1 Euro und lass dir Betrag X in der Kasse liegen. Ich möchte aber, dass du Betrag Y einzahlst ins Eigenkapital, so wie ich Betrag X eingezahlt habe, weil ich wissen will, dass du Skin in the Game hast. Ja, dass ich dir eine Firma schenke für einen Euro und du sagst danach, naja, komm, nach mir die Sintflut.
Ja? Aber Skin in the Game habt ihr ja, wenn ihr Equity investiert und nicht, wenn ihr Fremdkapital investiert.
Am Ende geht es dem Verkäufer darum, dass wir Kapital investieren, ob Fremd- oder Eigenkapital. Am Ende geht es darum, wir legen Geld in eine Firma ein, die wir kaufen, nach unten. Das ist das, was ja auch Gossum gesagt hat, wir investieren in die Firmen. Ja, das tun wir. Wir haben auch nie was anderes gesagt. Wir investieren in den Aufbau von der Automotive-Sparte. Wir investieren in die Globalisierung. Wir investieren in das Wachstum auf 10 Milliarden. Und wir investieren auch bei Käufen Geld, meistens Skin in the Game, aber auch teilweise beim Aufbau von so Firmen wie Ferral oder Amaneus Kaufpreisen.
Das ist jetzt ein beides ein Private Equity Deal, Großteil fremdfinanziert ist. Das ist jetzt ja nicht ungewöhnlich. Also ein klassischer PI nimmt ja eine Hebel des Eigenkapitalinvestment über ein Debtfonds, auch wenn es größer ist, über ein High Yield Bond und so. Aber wir müssen, glaube ich, bei der Anleihe dann zumindest schon nochmal über den Preis und das Risiko sprechen, weil der Unterschied ist ja, ihr habt Fälle, die, oder ihr investiert ja in Fälle, die restrukturierungsbedürftig sind, wo man auf jeden Fall immer was tun muss, heißt auf jeden Fall deutlich riskanteres Risikoprofil hat, als jetzt so ein klassischer Wachstum, eine klassische Wachstumsfinanzierung von einem normalen, ich sag's mal normalen Private Equity Investor. So, und eure Anleihe hat, glaube ich, wenn ich es richtig geguckt habe, 625 Basispunkte plus Euribor. So, wenn ich da jetzt mal dagegen lege, eine Private Debt Finanzierung gerade im aktuellen Umfeld für gesunde Wachstumsunternehmen ist da ungefähr auf dem gleichen Level, wenn nicht sogar inzwischen sogar ein bisschen höher, ist dann im Prinzip das Pricing für eure Anleihe da nicht deutlich zu niedrig? Also wenn ich jetzt mal so oft, wenn ich es vergleiche, risk-adjusted mit einem plain vanilla LBO für eine Wachstumsfinanzierung?
Die Antwort kann ich dir natürlich nicht geben. Aus meiner Sicht ist die Anleihe natürlich immer zu teuer. Ja, ich hätte natürlich noch gern billiger. Aber ich glaube, was du nicht vergessen darfst, die Anleihe ist ja auch mit Asset besichert. Die ist mit Asset besichert, mit Companies besichert, aus unserem Portfolio. Ja, das heißt, wir haben im Gegensatz zu einem Wachstum, ja, da hast du das Risiko quasi der Sicherheiten. Bei uns hast du das Risiko quasi klappt der Turnaround. Ja. Auf der anderen Seite hast du Sicherheiten von Assets, die bei uns im Portfolio sind. Ja, harten Assets. Also wir haben ja Firmen in dem Sicherheitenpool eingebracht. Anteile an Firmen in dem Sicherheitenpool eingebracht. Das heißt, du hast quasi eine harte Sicherheit, um dein Risiko abzumildern. Das ist der Unterschied. Und du hast natürlich auch gesehen, und das ist vielleicht auch das Vertrauen der Bond-Investoren, der eine Bond ist draußen mit über 800, ja, und den wir jetzt gemacht haben, weil wir halt geliefert haben aus deren Sicht, der ist bei diesen 625. Und wir hatten auch signifikant Nachfrage, die höher war als das, was wir ursprünglich geplant hatten und sind dann auf die 135 gegangen.
Investoren sind bei einem Bond aber Privatinvestoren oder sind das?
Das sind im Wesentlichen institutionelle und da ist zwar die Dachregion auch stark vertreten, aber der wesentliche Teil kommt aus Nordics.
Also ein Nordic Bond, ne?
Genau.
Okay. Ist aber halt, glaube ich, im Vergleich, wenn ich jetzt mir den Verwendungszweck von der Anleihe angucke, dann ja doch recht breit und vielleicht ein bisschen intransparent. Dadurch hat man ja für so einen Shortseller, bietet man ja vielleicht auch ein gewisses Maß an Angriffsfläche. Ich habe vorhin im Eingangs schon gesagt, dass auch Aurelius 2017 schon mal angegriffen wurde mit einem, ich sage jetzt mal, auch ähnlichen Geschäftsmodell wie ihr, auch Turnaround-Investor. Habt ihr euch denn auf so eine Geschichte vorbereitet oder kam der Gotham City Move für euch out of the blue?
Also ich weiß nicht, inwieweit man auf sowas vorbereitet sein kann. Ne? Natürlich hatten wir früher oder vielleicht ein, zwei Tage vorher über unsere Sponsoring-Banken Anzeichen, dass da was kommt. Du weißt ja am Ende nie, was da drin steht in so einem Report. Ja? Ja, wir hatten so einen gewissen Leitfaden, wo wir gesagt haben, das sind die Dinge, die Schritte, die wir tun müssen, ja, was Kommunikation angeht, etc., etc. Ja,
also bevor das Paper veröffentlicht wurde?
Ich glaube, ein großer Unterschied zwischen damals, was sie mit Aurelius gemacht haben und heute, ist neben dem, dass sie das Geschäftsmodell in ähnlicher Form angegriffen haben, ist der große Unterschied, dass wir als Management noch über 35% der Anteile halten. Und auch nichts verkauft haben. Ja. Und damals bei Aurelius war das, glaube ich, der große Unterschied, dass kurz vorher das Management für 170 Millionen Anteile verkauft hat. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied bei uns, dass wir als Management mit dem Robin Laik an der Spitze voll committed sind. Ja? Wir haben dann auch selber gleich nach der Short-Sell-Attacke ein paar Aktien nachgekauft und sind nach wie vor committed. Ja? Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen damals Aurelius und heute uns, dass das Management deutlich committeder ist, als es damals 2017 bei Aurelius war.
Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt die Entwicklung der Aurelius-Aktie angucke, seitdem, also ich glaube, die hat sich danach erstmal wieder erholt. Ich glaube, war dann auch sogar bei 45 Euro oder so. Aktuell ist sie bei 14. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist geschäftliche Entwicklung oder da ist für immer ein Geschmäckle dabei geblieben. Eure Aktie hat sich jetzt seit dem Angriff auch noch nicht wirklich erholt. Also zumindest noch weit unter dem Niveau, wo sie vorher war. Hast du nicht ein bisschen Sorge, dass auch da was hängen bleibt, so mit Blick auf die Equity Story?
Also der Shortseller-Angriff, was du vorhin gesagt hast, diese 40 Euro, das war ja kurz vor der Hauptversammlung mit Dividende und so weiter. Der Shortseller-Angriff ist so gestartet bei ungefähr 30 Euro. Stand die Aktie bei 30. Die ist dann runtergefallen, glaube ich, auf bis ungefähr ein bisschen unter 20. Und es steht jetzt, Stand heute, weiß ich gar nicht, 24 Euro irgendwo, glaube ich, um den Dreh. Hat sich wieder erholt. Ich glaube, also hat sich nicht mehr ganz erholt zum Angriff der Shortseller-Attacke, aber ist schon, hat sich deutlich stabilisiert, sagen wir es mal so. Ich glaube, bei Aurelius, das kannst du nicht vergleichen, weil die Strategie, die die gefahren haben, eine andere ist. Ne? Also die streben ja ein Delisting an. Ich glaube, das ist eher der Grund, warum die Aktie heute da steht, wo sie steht, dass sie ein Delisting machen und es eigentlich keine Liquidität mehr im Markt gibt, als dass das irgendwelche Nachwirkungen sind. Hat so ein Report noch Wochen danach oder Monate danach oder vielleicht kommt ja auch noch mal was, man weiß es nicht, Auswirkungen, absolut. Und ist der Gegenstand von Gesprächen mit Investoren oder Bondholdern? Ja, klar. Ja, oder ist der auch im Kollegenkreis nach wie vor ein Gesprächsthema? Abends beim Bier, beim Feierabendbier? Ja, klar. Ja. Das lässt sich nicht vermeiden. Dazu war der Angriff natürlich auch massiv. Ja. Aber wir sind überzeugt vom Geschäftsmodell. Deshalb, sonst wären wir auch nicht investiert als Vorstand. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Wachstumsziele erreichen, unsere Ergebnisziele erreichen. Und genau, also ich habe irgendwann mal, im Earnings Call habe ich gesagt, ich lebe in Bonn und arbeite in München und das sind richtige Städte und ich bin ein Typ, den du auch telefonisch erreichen kannst und nicht irgendwie Gotham und Batman. Und übrigens heißt unser Gründer Robin Laik, also und das ist mein Kumpel. So.
Ja, trotzdem finde ich es schon auffällig, dass die Short-Sell-Attacken jetzt mit Aurelius und mit euch jeweils Turnaround-Investoren getroffen haben. Was glaubst du denn, macht dieses Geschäftsmodell besonders anfällig an der Börse für solche Attacken? Weil ich meine, es ist jetzt ja nicht eine andere Beteiligungsgesellschaften, die klassisch Private Equity, klassisch im Sinne von Nicht-Restrukturierung macht. Das sind ja bislang immer die Geschäftsmodelle mit den Turnaround-Investoren, die angegriffen wurden.
Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass zwischen diesen beiden Events 7 Jahre lagen. Ja. Das ist das Erste.
Hatten viel Zeit, sich vorzubereiten.
Genau. Und das Zweite ist mit Sicherheit auch, du darfst nicht vergessen, warum machen die denn das? Ne? Die machen ja das, die machen das, um Kohle zu verdienen, um Geld zu verdienen. Und am Ende Geld zu verdienen auf Kosten von vielen, vielen, vielen Aktionären, wo sie den Wert zerschießen. Ja, so. Das ist deren Motivation. Ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, das Geschäftsmodell Turnaround ist so anfällig. Sonst hätten sie die Attacke viel früher gemacht, sondern die gucken sich halt aus, ich weiß nicht, wie deren Sourcing ist, gucken sich halt an und die haben ja Anfang des Jahres in Spanien was gemacht, haben letztes Jahr in Frankreich was gemacht, haben in Japan was gemacht, haben irgendwann, glaube ich, auch mal Wirecard gemacht. Das sind alles, die gucken sich an, wo kann ich am meisten Geld verdienen oder wo habe ich eine Story, die ich mir bauen kann, um Geld zu verdienen. Die machen das ja nicht, weil die mich blöd finden oder Mutares blöd finden oder den Dirk Markus oder Aurelius blöd finden. Die machen das, oder wir Turnaround-Investoren sind. Am Ende machen die das, um Geld zu verdienen. Und Geld zu verdienen auf Kosten anderer. So, und
also bist du nach wie vor der Meinung, dass die Börse für eine Beteiligungsgesellschaft generell und Turnaround-Investoren speziell die richtige Rechtsform ist?
Ja, definitiv, weil sie Vertrauen schafft. Vertrauen schafft bei Verkäufern und Vertrauen schafft bei Käufern. Aber speziell bei Verkäufern. Wir kaufen ja fast ausschließlich von Konzernen oder Privatisierungen. Und da hilft es uns enorm, dass wir im SDAX notiert sind.
Das heißt, du würdest jederzeit, wenn du die Idee neu umsetzen würdest, jederzeit wieder die Börse wählen und nicht einen Restrukturierungsfonds starten, wie es ja auch sehr viele im Markt gibt?
Jederzeit.
Okay. Trotz der größeren Transparenz und Angriffsfläche, die man dadurch jetzt solchen Shortsellern bietet?
Gerade wegen der größeren Transparenz würde ich es machen.
Was denkst du denn, ist deiner Meinung nach der größte Unterschied von eurem börsennotierten Ansatz gegenüber jetzt einem Restrukturierungsfonds, der private ist? Also macht ihr da als börsennotierter Turnaround-Investor etwas grundlegend anders, als es jetzt ein nicht börsennotierter, wirklicher Private-Fonds macht?
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir zeitlich nicht gebunden sind. Also wir können dann eine Firma divesten, wenn wir glauben, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Und wir können eine Firma kaufen, wenn wir glauben, es ist der richtige Zeitpunkt, eine Firma zu kaufen. Also wir haben keinen Druck, Firmen zu kaufen und wir haben keinen Druck, Firmen zu verkaufen. Wenn du einen Fonds hast mit einer gewissen Laufzeit, musst du irgendwann investieren im ersten, irgendwann am Anfang vom Fonds, um am Ende einen Return zu kriegen.
Dafür habt ihr den, also gleich Gegenposition, dafür habt ihr den Quartalsdruck, dass man da liefern muss. Ist das nicht, also quartalsweise Reporting-Druck?
Ja, aber das Quartalsreporting muss ja nicht linear immer nach oben gehen. Also wir haben ein Jahresziel, ja. Und sieht man ja auch in diesem Jahr, ne? Also wir hatten halt einen Exit mit Frigoscandia am Anfang des Jahres, dann war das erste Quartal gut, zweite, dritte Quartal sind quasi stetig, aber hat natürlich nicht, keine Ahnung, wenn wir ein Jahresergebnis von 120 Millionen machen, dann heißt es ja nicht, dass 30 Millionen jedes Quartal kommen. Ja, das ist ja nicht unser Ansatz. Wir wollen das Jahresergebnis machen, ja. Aber wir haben ja keine lineare Kurve im Jahr selbst, sondern wir haben eine Idee, wie wir weiter wachsen wollen und wie wir weiter auch im Ergebnis wachsen wollen mit Exits und was planen wir dann. Aber wir haben ja nicht diese Linearität, die du ansprichst, sondern das ist schon natürlich immer auch abhängig von Exits. Und bei denen haben wir natürlich dann den gewissen Druck, die Exits auch zu machen. Ja? Aber wir haben nicht den Druck, die Exits nach einer gewissen Zeit zu machen. Also ich muss nicht, wenn ich eine Firma 5 Jahre habe, muss ich die jetzt nicht zwangsläufig verkaufen. Ich glaube, die älteste Firma, die wir haben mit Elastomer, ist seit 2009 oder 10.
Ja, interessant. Ja, gibt dann schon ein paar Unterschiede. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen noch über den IPO zu sprechen. Ich habe jetzt ein bisschen besseres Gefühl, wie groß der werden könnte. Genau. Das ganze Thema Badwill habe ich zumindest jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Und die Frage, ob...
Ich sagte Mike Friedrich im nächsten Quartalscall, dass es nochmal ausführlich als CFO erklären soll.
Dann höre ich mir den Quartalscall vielleicht tatsächlich mal an.
Empfehlenswert.
Die Frage, die ich mich aber trotzdem noch weiter beschäftigen wird, ist das Thema, ist die Börse wirklich die richtige Form für dieses Geschäftsmodell? Oder bietet es da einfach zu, weil es komplex ist, vielleicht doch ein bisschen zu viel Angriffsfläche? Da würde mich auch die Meinung unserer Zuhörer interessieren. Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, dann schreibt mir die gern mal. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ich sage aber an der Stelle jetzt nochmal danke dir, Johannes.
Gerne.
Hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank und auf bald.
Und das war's dann für heute mit Betting Billions. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen zu Hause und euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann gebt mir gern Feedback. Folgt uns, empfehlt uns weiter und gebt uns bei LinkedIn Feedback, gebt uns bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns immens. Und vielleicht schaffen wir es mit Betting Billions dann ja auch als gemeinsames Community-Projekt irgendwann die Podcast-Charts zu stürmen. Es würde mich sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine erholsamere Restwoche, als sie der Johannes gerade hat. Und natürlich, wie immer, ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.